بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Gott der Menschen, dem König der Menschen. Ihm allein gebührt das Lob, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad und auf all diejenigen oder denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch daran, an die große Gunsterweisung, die Allah subhanahu wa ta'ala über uns geschüttet hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Leuten sich in einer der Häuser Allahs trifft, Allahs Buch liest und lehrt und rezitiert, steigt auf sie die Ruhe hinab. Umgibt sie die Barmherzigkeit oder umgeben sie die Engel und umhüllt sie die Barmherzigkeit, und Allah wird sie unter denjenigen gedenken, die in seiner Sitzung sind, also die bei ihm sind. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denjenigen macht, die er im Guten erwähnt, denn diejenigen Menschen, die vom König der Könige bei sich im Guten erwähnt werden, das sind wahrlich diejenigen, denen man gegenüber Neid verspüren sollte, das sind wahrlich diejenigen, die man darum beneiden sollte, um diesen Status, und da bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns auf diese gleiche Stufe wie solche Menschen stellt, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Amin. Liebe Geschwister, die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 137 bis 141. Ich lese erstmal wieder, wie gewohnt, die Übersetzung vor, in der es folgendermaßen heißt, von Surat An-Nisa: Gewiss, diejenigen, die gläubig sind, hierauf ungläubig werden, hierauf wieder gläubig werden, hierauf wieder ungläubig werden und dann an Glauben zunehmen und dann an Unglauben zunehmen. Es ist nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. Verkünde den Heuchlern, dass es für sie schmerzhafte Strafe geben wird. Sie, die die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen, begehren sie etwa Macht bei ihnen zu finden? Gewiss, Allah gehört alle Macht, oder alle Macht gehört Allah. Er hat euch doch bereits im Buch offenbart, wenn ihr hört, dass man Allahs Zeichen verleugnet und sich über sie lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen zusammen, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Sonst seid ihr ihnen gleich. Gewiss, Allah wird die Heuchler und die Ungläubigen alle in der Hölle versammeln, die euch gegenüber abwarten. Wenn euch ein entscheidender Sieg von Allah beschieden ist, sagen sie: Sind wir nicht mit euch gewesen? Und wenn den Ungläubigen ein Sieg beschieden ist, sagen sie: Haben wir uns nicht eurer Angelegenheiten bemächtigt gehabt und die Gläubigen von euch abgehalten? Aber Allah wird zwischen euch am Tag der Auferstehung richten, und Allah wird den Ungläubigen keine Möglichkeit geben, gegen die Gläubigen vorzugehen. Das sind die Verse, die wir uns heute vornehmen. Schauen wir uns erstmal den 137. Vers an, in dem es folgendermaßen noch einmal heißt: Gewiss, Allah betont also und sagt, diejenigen, die gläubig sind, hierauf ungläubig werden, hierauf wieder gläubig werden, hierauf wieder ungläubig werden und dann an Unglauben zunehmen, es ist nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Aya keine bestimmte Gruppe von Menschen genannt, und deswegen werden wir es auch hier nicht tun, sondern wir versuchen zu verstehen, was uns hier mit gesagt werden soll. Es geht hier um Leute, liebe Geschwister, die nach dem Wetter gehen. Wenn das Wetter gut ist, dann sind sie gläubig, und wenn das Wetter schlecht ist, dann sind sie ungläubig. Wenn dem Islam ein Sieg beschert wird, dann sind sie plötzlich stolz darauf, Muslime zu sein. Und wenn dem Islam irgendwie etwas in die Schuhe gesteckt wird, dann sind sie plötzlich ungläubig, wal'iyadu billah. Das heißt, sie sind stolz, Muslime zu sein, wenn das Muslimsein gut ist, und stolz darauf, sprechen sich vom Islam und den Gelehrten los, wenn sie Angst haben, dass man ihnen irgendetwas in die Schuhe schieben könnte. Und das ist eine Eigenschaft, selbstverständlich von wem? Nicht von den Gläubigen, sondern von den Heuchlern, die nach außen hin vorgeben, Muslime zu sein, und im Innersten sind sie Opportunisten. Das heißt, sie hängen diejenigen Fahne raus, derjenigen Leute, die gerade irgendwie was zu sagen haben. Und diese Sache, dass man gläubig wird und wieder ungläubig wird und gläubig und ungläubig wird, ist keine weit hergeholte Sache, liebe Geschwister. Es gibt manche Leute, sie treten aus dem Islam aus, indem sie bestimmte Worte einfach von sich geben. Ihr wisst, genauso wie man in den Islam eintritt, indem man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, genauso kann man auch wieder aus dem Islam austreten, indem man zum Beispiel sagt, La ashhadu an la ilaha illallah wa la ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Man hat einfach die Sache verneint, und durch eine Aussage kann man aus dem Islam wieder austreten. Also, liebe Geschwister, genauso wie man eintritt, kann man wieder austreten. Wenn man die Schahada gesprochen hat, hat man keine Freikarte, dass man ins Paradies kommt, und das war's. Und wenn man diese Angelegenheit richtig verstanden hat, dann hat man auch viele Ayat aus dem Koran verstanden und sieht darin eben keinen Widerspruch mehr. Liebe Geschwister, der Islam ist die Wahrheit an sich. Wer im Jenseits erfolgreich sein will, muss als Gläubiger sterben, als Muslim sterben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran unmissverständlich, er sagte, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer eine andere Religion begehrt außer dem Islam, so wird sie von ihm niemals angenommen werden, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und Allah sagte ebenfalls in Surat Al-Imran, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Also nicht was anderes, weder Christentum noch Judentum noch anderes, sondern selbstverständlich, Alhamdulillah, unsere Religion ist die Religion der Wahrheit. Sie ruft und lädt jeden Menschen zur Wahrheit ein, zwingt aber niemanden dazu. Warum nicht? Weil wenn wir das machen würden, dann würden wir vielleicht, kriegen wir eine Anzeige, ja? Oder nein, liebe Geschwister, das ist nicht der Fall, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, nach Ayat al-Kursi in Surah al-Baqarah, La ikraha fi din. Es gibt keinen Zwang zur Religion hin. Du darfst einen Menschen, einen Juden, einen Christen, einen Atheisten, darfst du nicht dazu zwingen, Muslim zu werden. Ja? Und das ist also unser Beweggrund, ist eben, weil Allah es im Koran gesagt hat. Und wenn man sich noch näher den Grund der Offenbarung dieser Eier betrachtet, dann wird einem noch viel mehr klarer, was Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Eier wirklich meinte, dass man auch wirklich recht geleitet ist und nicht den Koran so versteht, wie man ihn verstehen möchte. Liebe Geschwister, gucken wir uns weiter an diese Eier. Wenn jemand so etwas tut, mal gläubig ist, mal ungläubig ist und so weiter und so fort, und hiernach an Unglauben zunimmt, indem man natürlich Kafir bleibt. Denn wie nimmt man an Unglauben zu? Indem man länger Kafir bleibt, indem man mehr Sünden begeht, indem man mehr Taten eines ungläubigen Menschen begeht, dann gewinnt man an Unglauben. Genauso wie wenn man als Gläubiger gefestigt ist und immer ein Gläubiger ist und immer Taten von gläubigen Menschen tut, das heißt Taten begeht, die nur gläubige Menschen tun, dann wird man gefestigter im Glauben. Denn die guten Taten stärken den Iman, und die schlechten Taten, die verringern den Iman. Ja? Und genauso, also die schlechten Taten wie heißt es, des Kafirs bringen ihn dazu, noch gefestigter in seinem Unglauben zu sein. Solch eine Person, die hin und her schwankt und dann auch noch beharrt darauf, ungläubig zu sein und ungläubig, also Taten eines Ungläubigen verrichtet, liebe Geschwister, es ist nicht Allahs Wille, ihn zu vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala will ihnen nicht vergeben. Und Allah wird ihnen auch nicht den rechten Weg leiten. Hier, liebe Geschwister, sehen wir wieder den direkten Zusammenhang zwischen den Taten des Menschen und der Recht oder der Irreleitung, die von Allah subhanahu wa ta'ala dann dem einen Menschen zuteil kommt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala leitet den Menschen nicht recht oder in die Irre, einfach so, ohne Weisheit und ohne Grund, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, der Allweise, leitet den Mensch recht, der nach Rechtleitung strebt. Jeder Mensch, der nach der Wahrheit strebt und der die Wahrheit sucht und die Wahrheit auch annehmen will, koste es, was es wolle, egal ob es das ist, was seine Eltern immer gemacht haben, egal ob es das ist, was seine Gesellschaft für gut oder schlecht empfindet, jemand, der einfach die Wahrheit der Wahrheit folgt, weil es die Wahrheit ist, solch eine Person wird Allah subhanahu wa ta'ala recht leiten. Aber wenn du nur dem folgen möchtest, mit dem du aufgewachsen bist, dann brauchst du nicht von Allah subhanahu wa ta'ala die Rechtleitung erwarten, denn deine Absicht ist ja gar nicht, dass du die Rechtleitung haben willst. Deine Absicht ist gar nicht, das zu erkennen, was Allah subhanahu wa ta'ala will von dir. Sondern deine Absicht ist es, das zu verteidigen meistens, was du eben, wo du hineingeboren bist. Und das ist natürlich ein Problem. Solchen Leuten, warum sollte Allah die Recht leiten? Wegen was? Die Rechtleitung ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Und du kannst etwas dafür tun, dass du dieses Geschenk bekommst, indem du eine gute Absicht hast und danach strebst und Allah um Rechtleitung bittest. Sonst würde es keinen Sinn machen, dass wir in unserem Gebet Allah um Rechtleitung bitten. Wir sagen, ihdina as-sirata al-mustaqim, also leite uns den geraden Weg. Und das machen wir, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Wir beten gerade im Salah und lesen Koran, eine weitere Ibadah, und stehen auch eine Ibadah und so weiter. Und wenden uns in Qibla eine Ibadah und dann bitten wir Allah um Rechtleitung. Und Allah gibt uns die Rechtleitung, weil wir etwas dafür getan haben. Und diese Menschen hier haben etwas für ihren Unglauben getan und sie haben etwas dafür getan, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Irreleitung zukommen lässt. Al-Bukhari und Muslim haben folgenden Hadith über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert. Er sagte, ich lese erst einmal die arabische Version vor. Qala rajulun ya Rasulallah, an u'akhadhu bima amilna fil jahiliyya? Qala, man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyya. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. عبد الله بن مسعود sagte: Ein Mann sagte: O Gesandter Allahs, werden wir zur Rechenschaft gezogen für das, was wir in der Jahiliyya gemacht haben? Und jeder von euch weiß, die Jahiliyya gemeint ist eben hier die Zeit eines Menschen, bevor er Muslim geworden ist. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer gut im Islam ist, das heißt, wer den Islam annimmt und dann ein guter Mensch ist, ein guter Muslim ist, der wird nicht für das zur Rechenschaft gezogen, was er in seiner Jahiliyyah gemacht hat. Wer allerdings Muslim geworden ist und Übles tut, der wird sowohl für das, was er am Anfang gemacht hat, als auch das, was er später gemacht hat, zur Rechenschaft gezogen werden. Was bedeutet dieser Hadith? Dieser Hadith, liebe Geschwister, bedeutet ganz einfach, wenn ein Mensch in den Islam eintritt, wirklich eintritt, das bedeutet, er ist ein guter Muslim. Das heißt, er tritt nicht nur äußerlich ein, er sagt nicht nur La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah und das war's, sondern er verinnerlicht auch den Iman im Herzen. Das heißt, er ist ein Muslim, äußerlich und innerlich. Ein Mu'min. Also ein richtiger, normaler Muslim. Der das umsetzt, was Allah von ihm verlangt hat. Diese Person wird nicht zur Rechenschaft gezogen für das, was sie in der Jahiliyyah gemacht hat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden alle vergibt, die man gemacht hat vor dem Islam. Jeder Mensch, der in den Islam eintritt, ihm werden alle seine Sünden vergeben, die er gemacht hat, bevor er Muslim geworden ist. Aber wenn er in den Islam eingetreten ist und Schlechtes tut, gemeint ist, wenn er in den Islam äußerlich eintritt, also ein Heuchler ist und den Islam nicht so umsetzt, wie Allah es von ihm verlangt hat. Er geht nach außen hin, Muslim zu sein, macht aber nichts vom Islam, hat nichts mit Muslimen zu tun, geht nicht in die Moschee, betet nicht oder ab und zu, je nach Saison. Es ist wie die Christen. Die Christen gehen an Weihnachten in die Kirche, er geht im Ramadan in die Moschee. Oder ähnliches. Ja, diese Art von Islam, das ist kein richtiger Islam. Und dann, wenn einer eben als Heuchler in den Islam eintritt, und hier möchte ich betonen, die Heuchelei, ja, das kann Heuchelei im Herzen sein, kann sein Heuchelei der Tat. Und die große Heuchelei ist natürlich die Heuchelei, wenn es um die Aqida geht. Aber viele Leute sind sich gar nicht bewusst dieser Sache. Viele Leute sind sich gar nicht bewusst der Tatsache, dass sie heucheln. Sie geben vor, den Islam zu praktizieren, aber sie haben nichts mit dem Islam zu tun. Sie haben keinen Kontakt zu muslimischen Gelehrten, sie haben keinen Kontakt zu islamischen Büchern. Sie haben keinen Kontakt zur Moschee teilweise. Sie haben teilweise nicht mehr Kontakt zu Muslimen und nennen sich Muslime. Wie sollen sie dann zu Ahl as-Sunnah wal Jama'a gehören? Zu Leuten der Sunnah und der Gemeinschaft. Wie sollen sie nicht zu einer Gemeinschaft gehören von Muslimen, mit denen sie gar nichts zu tun haben? Auf jeden Fall, solch eine Person, die nur äußerlich in Islam eingetreten ist, im Herzen aber nicht, der wird sowohl zur Rechenschaft gezogen für das, was er in der Jahiliyyah gemacht hat, als auch zur Rechenschaft gezogen für das, was er im Islam an schlechten Taten gemacht hat. Und der Beweis dafür, dass es in dieser Aya, liebe Geschwister, um die Heuchler geht, ihr seht, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Ayat selbst erläutert. Wir brauchen die Ayat nur zu verinnerlichen. Wir brauchen nur die Ayat gucken vorher, nachher, worum geht es überhaupt. Also mit ganz wenig Verinnerlichung und vielleicht ein bisschen Erläuterung, weiß man immer sofort, was Allah subhanahu wa ta'ala meint. Guckt euch den darauf folgenden Vers an. Allah sagte, verkünde den Heuchlern, dass es für sie schmerzhafte Strafe gibt. Verkünde den Heuchlern, al-Munafiqin, dass es für sie schmerzhafte Strafe geben wird. Nämlich die Strafe der Hölle, liebe Geschwister. Und nicht nur irgendeine Strafe der Hölle, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt im Koran, dass er den Heuchlern die untersten Stufen der Hölle geben wird. Warum? Liebe Geschwister, es gibt nichts Schlechteres für den Islam und keine üblere Sache, die sich in den Weg der Da'wa stellt, als Leute, die nach außen hin vorgeben, Muslime zu sein und sagen, wir sind die offenen Muslime und wir sind die geöffneten Muslime und wir sind die dialogbereiten Muslime und wir sind die gesprächsbereiten Muslime und wir sind die demokratischen Muslime und wir sind die Muslime, die für den Säkularismus sind und wir sind die demokratischen Muslime und wir sind die weiß nicht was Muslime und den Islam anders darstellen, als er ist, ganz objektiv ausgedrückt. Der Islam ist das, was Allah im Koran gesagt hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna gesagt hat. Wenn jetzt jemand kommt, ja, sagt, und das ist aber jetzt Fundamentalismus und das ist Extremismus und weiß nicht was, das ist eine Wertung, darum geht es aber nicht. Der Punkt ist, Islam ist nun einmal nicht das, was der Mensch in seinem Kopf hat und was der Mensch gerne hätte, was der Islam ist, sondern Islam ist eben das, was überliefert worden ist über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das kann man nicht ändern. Du kannst, wenn du möchtest, machst du das so, wie manche Sekten gemacht haben, die einfach eine neue Religionsgemeinschaft aufgemacht, wie bei den Christen. Ihr wisst zum Beispiel, dass das Christentum, was Jesus gebracht hat, ist ja bei weitem nicht das Christentum, was heutzutage von, sagen wir mal, den Katholiken und Protestanten praktiziert wird. Und trotzdem machen sie es einfach. Es interessiert sie einfach nicht das, was Jesus gemacht hat, konkret. Sondern sie haben ihre eigene Vorstellung, wer Jesus ist, wer Gott ist, was das Christentum ist. Also machen sie ihre eigene Kirche einfach. Und beim Islam war das genauso. Und ist es genauso. Leute gibt es, die einfach nicht damit einverstanden sind, was im Koran genau steht. Sie sagen, das ist eine wortwörtliche Interpretation. Wir wollen keine wortwörtliche Interpretation.
Was für eine Interpretation wollt ihr? Ja, wir wollen eine zeitgemäße. Ja, okay, zeitgemäß heißt was? Was heißt zeitgemäß? Allah sagt Paradies, Hölle. Und dann sagen, wollt ihr das abschaffen oder wie? Ja, könnt ihr abschaffen, aber dann ist es kein Koran mehr. Allah hat es im Koran erwähnt. Ja. Und das ist eben die Sache. Wenn man eine neue Religionsgemeinschaft aufmachen will, kann man das machen. Aber da muss man sich bewusst sein, dass man dann mit dem Islam, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgeübt hat, nichts mehr zu tun hat. Und die Konsequenzen muss man dafür im Jenseits ziehen. Aber es ist besser für die Gemeinschaft der Muslime, dass jemand sagt, hey, wisst ihr was, ich habe mit der Sache gar nichts mehr am Hut. Als dass jemand kommt und sagt, ich bin Muslim und gibt nach außen hin vor, Muslim zu sein, allerdings ist er im wahrsten Sinne des Wortes einer großen Heuchler. Zum Beispiel eine Form der großen Heuchelei, die man heutzutage findet. Der großen Heuchelei, keine kleine Heuchelei. Das heißt, große Heuchelei, eine Form des Unglaubens. Ist, dass manche Leute das Paradies ein bisschen größer gemacht haben, obwohl es eigentlich schon groß genug ist. Und sie sagen, nicht nur Muslime finden dort Platz, sondern auch die Juden und die Christen kommen alle mit ins Paradies. Ich könnte mich jetzt vielleicht darüber aufregen, über die Aussage, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Nur man fragt sich dann, haben diese Personen irgendwann mal den Koran, mal gesehen von Weitem, mal betrachtet? Haben sie irgendwann, geschweige dessen, ob sie ihn aufgeschlagen haben, geschweige dessen, dass sie ihn gelesen haben, geschweige dessen, dass sie überhaupt ihn verinnerlicht haben, geschweige dessen, dass sie vielleicht mal eine Erläuterung dazu gelesen haben, geschweige dessen, dass sie einmal in etwas, was man Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelesen, geschweige dessen, dass sie einen Namen mal gehört haben, wie Al-Bukhari, wer auch immer das gewesen sein mag und so weiter und so fort. Da fragt man sich natürlich diese Leute, was haben sie vom Islam verstanden, wenn sie sagen, dass nicht nur Muslime ins Paradies kommen, sondern auch andere. Ja, also so eine große Heuchelei gibt es heutzutage von Menschen, die sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, aber sie sagen, nicht nur Muslime kommen ins Paradies. Das heißt, die Person hat, fangen wir ganz oben an, sie sagt la ilaha illallah, leugnet es aber gleichzeitig im Herzen und durch seine eigenen Aussagen. Solch eine Person kann von Muslimen niemals als Muslim anerkannt werden. Niemals. Das ist auch keine Sache, die man normalerweise nicht kennt. Natürlich eine Person, die, ihr kennt ja, es gibt Bedingungen, die erfüllt werden müssen dafür, dass wir eine Person, die La ilaha illallah sagt, trotzdem nicht als Muslim betrachten. Aber ich glaube, jeder Mensch, der als Muslim in einem islamischen Land aufgewachsen ist, und jeder Mensch, der ein bisschen was mal gerochen hat von islamischer Aqida und sagt, dass auch Juden, Christen ins Paradies kommen können, da sagen wir zumindest, sagen wir nicht, er ist aus dem Islam ausgetreten, wir sagen, vielleicht ist er niemals in Islam überhaupt eingetreten. Weil wenn er La ilaha illallah sagt, muss er auch wissen, was bedeutet. Ihr wisst, es gibt Bedingungen für La ilaha illallah, 8 Stück. Wenn du die nicht umsetzt, dann hast du nicht La ilaha illallah gesagt. Mit der Zunge vielleicht schon, aber nicht, bist nicht in den Islam eingetreten. Und wenn eine Person im Herzen zum Beispiel nicht überzeugt ist davon, dass der Koran Gottes Wort ist und sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, das kann er 10.000 Mal sagen pro Tag, das wird ihm nichts nutzen. Ja? Also liebe Geschwister, da müssen wir uns wirklich, also dürfen wir uns da kein Blatt vors Auge legen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala verkündet den Heuchlern im Jenseits schmerzhafte Strafe. Gott bewahre uns davor. Gott bewahre uns davor. Sie und Alhamdulillah und nochmal Alhamdulillah, lässt uns Allah jetzt nicht hier einfach im Dunkeln tapsen und erklärt uns nicht, was die Heuchler für Eigenschaften haben. In vielen Stellen im Koran und auch in einigen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam werden uns diese Eigenschaften der Heuchler dargelegt, damit wir uns vor ihnen in Acht nehmen können. Allah sagte, sie, die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen, begehren sie etwa Macht bei ihnen zu finden, gewiss Allah gehört alle Macht. Also ein Zeichen von Heuchelei ist es, dass eine Person behauptet, Muslim zu sein und Schutz und Hilfe und Unterstützung sucht bei den ungläubigen Menschen. Und sie auch noch unterstützt in ihrem Unglauben. Das ist eine Form der Heuchelei. Und schauen wir sie uns jetzt ein bisschen genauer an. Als Grundlage dazu dient ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith bei Muslim, Abu Dawud und Ibn Majah, Inna la nasta'inu bi mushrik. Wir suchen keine Hilfe bei einem Götzendiener. Dieser Hadith, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen, den hat er gesprochen, bei der Schlacht von Badr. Einer der Mushrikin, ein Götzendiener, wollte mit den Muslimen zusammen, ihr wisst, die Muslime waren nicht daraufhin aus, einen Krieg zu führen am Tag von Badr, sondern sie waren darauf aus, eine Karawane der Qurayshiten in ihre Gewalt zu nehmen, nachdem man sie aus Makkah vertrieben hatte. Und dieser Götzendiener sagte eben zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, lass mich mitmachen, auf dass ich auch dann einen Anteil davon mitbekomme. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gab ihm diesen Satz als Antwort. Wir suchen bei keinem Götzendiener Hilfe. Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala sagte allerdings, dass fangen wir so an, in der Erläuterung zu Sunan al-Nasa'i, Sunan ibn Majah, lesen wir von As-Sindi rahimahullah, dass es in diesem Hadith darum geht, Hilfe zu suchen, wenn man keine braucht. Wenn man allerdings Hilfe braucht bei Götzendienern, dann ist es gestattet. Und er begründet es, manche Gelehrte begründen es damit, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Hilfe suchte, Unterstützung suchte bei Safwan ibn Umayyah am Tag von Hunain, und das war noch bevor er den Islam angenommen hatte. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das ist alles also nach Badr, das ist der entscheidende Punkt. Dass der entscheidende Punkt ist, es ist alles nach der Schlacht von Badr, zeitlich, also chronologisch betrachtet, nach der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith. Auch des Weiteren hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei den Juden von Bani Qaynuqa' Hilfe gesucht am Tag von Khaybar. Und deswegen sagen einige Gelehrte, dass diese Aussage von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam abrogiert ist, annulliert ist, gilt nicht mehr, aufgehoben. Und dass es jetzt gestattet ist, Hilfe zu suchen bei den Mushrikin. Allerdings sagte Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dafür gibt es zwei Bedingungen. Die erste Bedingung dafür ist, dass der Muslim sich sicher fühlt vor diesen Kuffar. Das heißt, der Muslim sich sicher fühlt davor, dass er nicht von ihnen reingelegt wird, aufs Ohr gehauen wird, auf den Arm genommen wird, ums Ohr gehauen wird. Und die zweite Bedingung ist, dass die Muslime diese Hilfe von diesem Götzendiener brauchen. In diesem Fall sagte er, rahimahullah ta'ala, ist es gestattet. Das als Beweis von einer der früheren Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Und auch von heutigen Gelehrten gibt es diese Ansicht, die vertreten wird, mit der Begründung, es ist ja auch so, stell dir mal vor, du bist zu Hause und ein Dieb bricht bei dir ein und dein Nachbar ist ein Christ. Dürftest du dann ihn nicht anrufen und ihn um Hilfe bitten? Oder dürftest du dann auch nicht die Polizei anrufen und um Hilfe bitten? Selbstverständlich darfst du das. Und deswegen, liebe Geschwister, das Hilfe suchen bei einer Person, die dazu imstande ist, dir zu helfen und du brauchst ihn, ist eine legitime Sache und ist nicht im Konflikt mit der Aqida der Muslime. Alhamdulillah. Und deswegen, liebe Geschwister, man wenn man Hilfe sucht bei einer Person, die man um Hilfe beten darf, das sagen wir, damit nicht jemand auf die Idee kommt und sagt, wir bitten auch tote Menschen um Hilfe, was bei leider einigen Muslimen der Fall ist. Also eine Person, die man um Hilfe bitten darf und kann, die also auch dazu imstande ist, einem zu helfen, egal ob es ein Muslim ist oder nicht, diese Person darf man um Hilfe bitten. Deswegen, liebe Geschwister, Loyalität, Treue Kuffar gegenüber, Mualah, und Al-Isti'ana bil Kuffar und Hilfe suchen bei Kuffar sind zwei Paar Schuhe. Loyalität, Treue ihnen gegenüber bedeutet, dass man ihnen auch bei Kufr-Angelegenheiten zur Seite steht. Beispiel, indem Muslime mit Kuffar zusammen gegen Muslime kämpfen. Unterstützung von Kuffar gegen eigene Muslime. Das ist ein Zeichen, des großen Unglaubens. Hilfe suchen bedeutet, dass man sie um Hilfe bittet, und das hängt von der Situation ab. Wenn es ein Nutzen ist für die Muslime, ist es gestattet, und wenn nicht, dann eben nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, begehren sie etwa Macht bei ihnen zu finden? Und das ist die Sache. Jemand, der bei anderen jemand, der andere Leute zur Schutzherren nimmt, Schutz bei ihnen sucht und ihnen gegenüber Treue schwört und so weiter, der sucht natürlich Ehre und Macht bei ihnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erinnert diese Leute daran, dass alle Macht Allah gehört und dass diese Macht von diesen Leuten sehr beschränkt ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben ihren Gegnern mehr Macht verleiht, hat ihre Treue ihnen den Kuffar gegenüber schon nichts genutzt. Und im Jenseits wird es ihnen schon gar nichts nutzen, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat zu allem die Macht. Im darauf folgenden Vers erläutert uns Allah subhanahu wa ta'ala eine weitere Eigenschaft von Heuchlern. Er sagte, er hat euch doch bereits im Buch offenbart. Wenn ihr hört, dass man Allahs Zeichen verleugnet und sich über sie lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen zusammen, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Sonst seid ihr ihnen gleich. Gewiss, Allah wird die Heuchler und die Ungläubigen alle in der Hölle versammeln. Allah sagte, er hat euch doch bereits im Buch offenbart. Was hat uns Allah subhanahu wa ta'ala bereits im Buch offenbart? Schlagen wir auf die Seite 135, Surat Al-An'am, Surah 6, Vers 68. Allah sagte, und wenn du diejenigen siehst, die auf unsere Zeichen spottend eingehen, das heißt, sie lustig machen wir Zeichen, so wende dich von ihnen ab, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Und wenn dich der Satan nun vergessen lässt, dann sitze nicht, nachdem du dich daran erinnerst, mit dem ungerechten Volk zusammen. Diese Ayah, in der uns Allah subhanahu wa ta'ala verbietet, zusammen zu sitzen, zusammen zu sein mit Leuten, die sich gerade lustig machen über Allahs Verse. Diese Ayah ist in Surat Al-An'am. Surat Al-An'am ist eine mekkanische Sura. Und schon in der Zeit, und wir wissen, in der Zeit von Mekka gab es keine Heuchelei. Denn der Kufr war stärker. Der Kufr hatte die Oberhand. Deswegen machte es keinen Sinn, dass jemand heuchelt, den Islam vorheuchelt. Sondern wer da Muslim war, war standhaft und ein wirklicher Muslim. Und diese Ayah war bereits in Mekka, das heißt, gemeint ist in der Zeit vor der Hijra, herabgesandt worden. Und Allah subhanahu wa ta'ala jetzt in Surat An-Nisa, eine medinensische Sura, erinnert die Gläubigen noch einmal daran, weil jetzt in der medinensischen Periode gibt es Heuchler. Und diese Sache wird es jetzt vermehrt geben, dass Leute vorgeben, Muslime zu sein, dann machen sie sich lustig. Vorher waren es dann auch Kuffar, klar zu erkennen. Aber jetzt gibt es Leute, die sich als Muslime nach außen hin geben und so tun, als wären sie Gläubige und machen sich lustig über Allahs Verse. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, er hat euch doch bereits im Buch offenbart. Wenn ihr hört, dass man Allahs Zeichen verleugnet und sich über sie lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen zusammen. Dieses Verleugnen der Zeichen Allahs, das Verleugnen der Ayat Allahs, kann sich natürlich in sehr vielen Hinsichten widerspiegeln. Einer kommt und behauptet, er ist Muslim und verleugnet den Hijab. Einer kommt und behauptet, er ist Muslim und verleugnet den Niqab. Einer kommt und behauptet, er ist Muslim und verleugnet, dass man 5 Gebete zu festgesetzten Zeiten verrichten muss und sagt, ach, du kannst auch, wenn du Arbeit hast, kannst du auch am Ende des Tages die Sachen zusammen beten und so. Einer kommt und behauptet, er ist Muslim und sagt, ich muss jetzt die Hajj noch nicht machen, ich kann sie auch später machen, inshallah. Das ist jetzt für mich nicht Priorität. Einer kommt und behauptet, er ist Muslim, fastet im Ramadan, betet allerdings nur, vielleicht im Ramadan, aber normalerweise nicht. Einer kommt und behauptet, er ist Muslim, betet einmal in der Woche freitags. Einer kommt und behauptet, er betet. Und wenn du sein Gebet betrachtest, könntest du es eher als ein sportliches Training bezeichnen. Liebe Geschwister, die Form von Heuchelei gibt es sehr viel. Und die Form von Leugnen gibt es unglaublich viele. Unglaublich viele. Liebe Geschwister, dass sich lustig machen über die Ayat, Witze, die erzählt werden über Koran, Witze, die erzählt werden über, ihr wisst, in Surat al-Tauba hat Allah subhanahu wa ta'ala klipp und klar gesagt, wer sich lustig macht, also die Worte gebe ich jetzt in meinen Worten wieder, wer sich lustig macht über etwas, was Teil der Religion ist, ist damit aus dem Islam ausgetreten. Allah sagte, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Sprich, habt ihr euch etwa über Allah, seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht? لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Sucht keine Entschuldigung, ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr Gläubige gewesen seid. Wortwörtlich, so heißt es in Surat At-Tauba. Dass sich lustig machen über irgendetwas in der Religion, liebe Geschwister. Wenn du das machst, dann kannst du wirklich einfach nochmal sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, und beginnst ein neues Leben. Alles, was du gemacht hast, vergiss es. Vergiss es. Denk nicht, dass du für deine Sachen belohnt wirst. Vergiss es einfach. Und mach aufrichtig Tauba, auf dass Allah nicht alles verloren gehen lässt. Ja? Solchen Leuten darf man nicht zusammensitzen, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Oder man muss diesen Munkar, dieses Übel, was sie aussprechen, was sie da sagen, beseitigen. Oder solange man dort ist, muss man auf dieses Übel aufmerksam machen, den Leuten sagen, dass sie es nicht tun sollen. Also wenn du zu einer Gesellschaft gehst, wo etwas Übles getan wird und du bist imstande, das zu beseitigen, dann gehst du natürlich hin. Oder du bist imstande, wenn du dort bist, den Leuten zu sagen, dass sie es nicht tun dürfen, dann machst du das und dann gehst du wieder weg. Ansonsten verlasse diese Stelle und das bringt uns gar nichts. Sonst bist du nur mit Satanen zusammen, die so aussehen wie Menschen, sind sie auch, aber wisst ihr, Satane von Menschen und Satane von den Dschinn. Allah sagte, sonst seid ihr ihnen gleich. Wenn ihr dort sitzen bleibt, ihr seid ihnen gleich. Aber was heißt ihnen gleich sein? Naja, ihnen gleich sein, ihr ähnelt ihnen äußerlich und ihr auf euch lastet eine Sünde, so wie auf ihnen eine Sünde lastet. Nämlich, dass ihr euch in solch einer Sitzung befindet. Und wenn ihr auch noch damit zufrieden seid, mit dem, was sie an Worten loslassen, in denen sie sich lustig machen über Allah und seinen Gesandten, über die Ayat, dann seid ihr ungläubig, genauso wie sie ungläubig sind. Allah sagte, sonst seid ihr ihnen gleich. Wer also mit dem Kufr zufrieden ist, ist selbst Kafir. Gewiss, Allah wird die Heuchler und die Ungläubigen alle in der Hölle versammeln. Warum wird Allah die Ungläubigen und die Heuchler alle zusammen in der Hölle versammeln? Na, ganz einfach, weil sie alle ungläubig sind. Ihr müsst verstehen, die Heuchler sind eine Form, sind eine Gruppe, sind ein Teil der Ungläubigen. Sie haben mit den Ungläubigen gemeinsam, beide im Herzen, sind keine Muslime. Und was sie mit den Gläubigen gemeinsam haben, die Heuchler, ist, dass sie nach außen hin vorgeben, Muslime zu sein. Das nutzt ihnen aber nichts. Das nutzt ihnen gar nichts. Im Gegenteil. Es macht sie noch schlimmer als die Ungläubigen. Das heißt, die Heuchler sind schlimmer als die ungläubigen Menschen. Und das Gleiche, was wir hier gesagt haben, das Zusammensitzen, dass es verboten ist, Leuten mit ihnen zusammen zu sein, die sich lustig machen über Allahs Verse und Ayat, bezieht sich nicht nur auf die Heuchler, liebe Geschwister. Stellt euch mal vor, jemand macht sich lustig über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er die ganze Zeit auf die Idee kommt und sagt, also er sagt das nicht mit seinen eigenen Worten, aber das, was er predigt und das, wozu er aufruft, bedeutet das eigentlich. Bedeutet eigentlich, er macht sich lustig. Und was ist es zum Beispiel? Naja, eine Person, die sagt, also wir müssen nicht unbedingt alles so genau machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, sondern wir können auch ruhig mal andere Sachen machen. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt, wenn wir jetzt beten wollen, es gibt nicht nur die Form des Gebetes, sagen sie, das Salah, das anfängt mit Allahu Akbar, endet mit Assalamu alaikum wa rahmatullah, sondern wir können auch neue Formen von Gottesdiensten erfinden und die auch ruhig ein bisschen Tanz beinhalten, ein bisschen Bewegung beinhalten, ein bisschen Gesang beinhalten und Texte selbst schreiben und so weiter und so fort. Im Christentum ist es natürlich stark ausgeprägt in den Kirchen, weil dort haben sie ja schon die Orgel sogar und schon Orchester und alles mögliche. Alles Bid'a, die Isa ibn Maryam a.s. niemals gemacht hat. Ja? Aber das spielt bei den Christen keine Rolle mehr. Ja? Weil ihnen geht es nicht darum, das zu tun, was Jesus gemacht hat. Ihnen geht es darum, das zu tun, was sie selbst für richtig halten. Und deswegen gibt es auch 1000 verschiedene Sekten im Christentum. Und bei den Muslimen ist es nicht anders. Bei den Muslimen ist es sogar schlimmer. Ja, bei den Muslimen ist es schlimmer als bei den Christen. Naja, solche Leute machen sich auch nichts anderes als lustig, im Grunde genommen lustig über Allahs Verse. Über die Sunna des Propheten. Ich meine, wofür kommt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam 23 Jahre zu den Menschen und ruft sie zum Islam auf und bringt ihnen bei, wie sie Allah anzubeten haben, und dann kommst du und kommst mit neuen Formen der Gottesdienste. Ja, wofür haben wir denn den Propheten gehabt? Was denn überhaupt? Ja, das ist eben der entscheidende Punkt. Zusammen, das ist zu sein mit Leuten, die Bid'a machen. Oder Leuten, die gerade Sünden begehen, eine Sitzung der Riba gemacht wird, üble Nachrede gemacht wird, der Unruhe gestiftet wird. Das sind alle Sitzungen, aus denen sich der Muslim zu entfernen hat und wegzugehen hat aus diesen Sitzungen. Und ich möchte euch nicht vorenthalten, was Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala über diese Aya ebenfalls gesagt hat. Ich lese den arabischen Text erstmal vor und dann dann gebe ich euch die Zusammenfassung davon. Er sagte über diese Aya, das heißt über das sich lustig machen über Allahs Verse. Er sagte: "Kama yaqa'u kathiran min asra' at-taqlid alladhina istabdalu ara' ar-rijal bil kitab was sunnah." ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا وقال فلان من أتباعه بكذا وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولا بالوا به بالا وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه العائل واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فإنا لله وإنا إليه راجعون ما صنعت هذه المذاهب بأهلها والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلد إليهم برأي من فعلهم فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم كما أوضحنا ذلك في رسالتنا المسمى بالقول المفيد في حكم التقليد أنزفات. الشوكاني رحمه الله تعالى sagte, dass eine Form des sich lustigs machen über Allahs Verse ist nichts anderes wie Leute, die Allahs Worte und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgetauscht haben durch Worte von irgendwelchen anderen Menschen. Er sagt, dass diese Leute beweisen ihre Aussagen immer mit: der Imam unseres Madhabs hat das und das gesagt. Und die Person, die ihm folgt, hat das und das gesagt. Und wenn jemand zu ihnen spricht und sagt, mein Beweis für meine Handlung so und so ist der Ayah aus dem Koran oder der Hadith des Propheten, machen sie sich über ihn lustig und sagen, wer bist du? Wer bist du? Du musst einem Imam folgen. Du kannst doch nicht direkt aus dem Koran lesen. Du kannst doch nicht direkt aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen. Und sie interessieren sich überhaupt nicht einmal für die Aussage, weil sie davon überzeugt sind, liebe Geschwister, dass die Aussagen ihrer Gelehrten Beweise an sich sind, Argumente an sich, schlagkräftige Argumente an sich sind. Statt dass sie lernen, dass die Religion besteht aus Allah sagte und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, machen sie daraus, mein Lehrer hat das und das gesagt und mein Imam hat das und das gesagt. Ich betone immer gerne dieser Stelle, es geht nicht darum zu sagen, dass man keine Gelehrten braucht. Nein, die Gelehrten braucht man. Aber das Problem ist, wenn du die Aussagen eines Gelehrten über die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und über die Aussagen Allahs stellst, und wenn du denkst, dass deine Gelehrten die einzigen sind, die was zu sagen haben, und wenn du denkst, es gibt heutzutage keine Gelehrten mehr, und wenn du nicht dich einmal interessierst dafür, was der andere an Versen und Ayat vorbringt, denn genauso wie es früher Gelehrte gab, gibt es auch heute Gelehrte. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, heute gibt es keine großen Gelehrten mehr, die Ijtihad machen können. Ja, manche Leute denken das, es gibt heutzutage keinen Ijtihad mehr. Und das ist aber traurig dann, weil natürlich gibt es tausend Angelegenheiten, die dann nicht gelöst werden. Und wie gesagt, das ist die Aussage von Ash-Shawkani, dem Tafsir Gelehrten, rahimahullahu ta'ala, diesbezüglich, liebe Geschwister. Allah sagte, liebe Geschwister, in der darauf folgenden Aya, die euch gegenüber abwarten. Eine weitere Eigenschaft der Heuchler, die euch gegenüber abwarten. Das heißt, sie sagen nicht, wir gehören zu euch oder nicht zu euch, sondern sie gucken, wie die Situation sich ergibt. Wenn etwas Gutes passiert, dann sind sie Muslim. Wenn etwas Schlechtes passiert, haben sie im Islam nichts zu tun. Wenn euch ein entscheidender Sieg von Allah beschieden ist, sagen sie, sind wir nicht mit euch gewesen. Wenn etwas Gutes passiert, der Islam gelobt wird, der Islam einen Sieg erringt, dann sagen sie, wir waren doch mit euch zusammen. Also konkret, sie wollen natürlich Teil der Kriegsbeute haben, wenn es um Krieg geht. Aber wenn es um andere Sachen geht, dann eben um andere Sachen. Und wenn die Ungläubigen ein Sieg beschieden ist, und wenn den Ungläubigen ein Sieg beschieden ist, sagen sie, haben wir uns nicht eure Angelegenheiten bemächtigt gehabt? Und die Gläubigen von euch abgehalten? Waren wir nicht der Grund dafür, dass ihr gegen die Ungläubigen gewonnen habt? Ja? Also gibt uns einen Teil der Kriegsbeute. Also wenn die Gläubigen gewonnen haben. Ja? Das heißt, und wir haben sie die Gläubigen von den Anabkommen abgehalten, wir haben sie die Gläubigen von den Ungläubigen abgehalten, indem sie sie betrogen haben, indem sie sich unter sich gemischt haben, indem sie Zwietracht gestiftet haben, indem sie Unruhe gestiftet haben, indem sie vorgetäuscht haben, sie wären Muslime, indem sie sich als Spione verwandelt haben unter den Muslimen. Ja? Viele Sachen, durch die sie Unruhe gestiftet hatten mit den Gläubigen, und wenn die Gläubigen natürlich schwach sind und kein stark zusammenhaltender Körper sind, dann natürlich können die Ungläubigen sehr leicht sie ins Wanken bringen. Da braucht man dann heutzutage nur noch ganz einfach irgendeine Kamera vor dem Eingang einer Moschee machen, und schon heißt es, die Moschee wird überwacht, ihr müsst aufpassen, und schon sind viele Muslime nicht mehr in der Moschee. So einfach geht das. Das geht so einfach, weil die Herzen der Gläubigen schwach sind. Das müssen wir zugeben und ehrlich darüber. Wir müssen ehrlich darüber sprechen. Es gibt Muslime, die sich nicht trauen, in die Moschee zu gehen. Dass es nicht Muslime sich nicht trauen, in die Moschee zu gehen, kann man verstehen. Was etwas Fremdes ist. Ja? Wie viele Muslime gehen denn in Orte, die sie nicht kennen, aus bestimmten Gründen. Auf jeden Fall, was man nicht kennt, davor hat man meistens Angst. Und je besser man etwas kennenlernt, desto weniger hat man Angst. Deswegen die Leute, die Muslime kennenlernen und muslimische Freunde haben, die gehen gerne mit ihnen auch dann in die Moschee. Die merken plötzlich, die Moschee ist eigentlich nur ein Raum, wo gebetet wird. Und auch mal gegessen wird. Und auch vielleicht geschlafen wird. Und deswegen sagt man, jede Sache, die man nicht kennt, vor der hat man Angst. Und je besser man sie kennenlernt, desto weniger hat man davor Angst. Außer in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Je weniger man Allah kennt, desto weniger Angst hat man vor ihm. Je besser man Allah kennt, desto mehr fürchtet man sich vor ihm. Allah subhanahu wa ta'ala, also in diesen Ayat, liebe Geschichte, gibt uns viele Eigenschaften. Wie können wir diese Heuchler erkennen? Ein Heuchler muss nicht über jemand sein, der sagt, nach außen, Leute, ich bin Muslim. Und dann, wenn er zu Hause ist, mit seiner Frau sagt, ach, ich habe die wieder reingelegt, ich habe vorgegeben, Muslim zu sein, komm, lass uns jetzt wieder in die Kirche gehen. Nein, das ist nicht damit gemeint. Das mag zwar eine Form der Heuchelei sein, aber hier, wir reden jetzt hier von anderen Formen. Wir reden hier von anderen deutlichen Formen von Heuchelei, die man in der Realität sieht. Du siehst an der Handlung, ihr wisst, die Handlung ist nicht anders als eine Widerspiegelung dessen, was im Herzen ist. Und eine Person, die so etwas macht, stolz ist, Muslim zu sein, wenn es dem Islam gut geht, und sich von jeglicher Art von Islam losspricht und sagt, das sind doch Extremisten, das sind doch strenge Menschen, das sind doch weiß nicht was. Ah. Und dann plötzlich kennt er den Islam nicht mehr. Oder besser gesagt, wenn du ihn fragst, natürlich wird er dir sagen, ich kenne den Islam noch und ich bin auch Muslim, aber nicht dieser Islam, den dir gepredigen. Ach so, welchen Islam möchtest du denn haben? Das ist eben die Sache, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Eigenschaften preis über sie. Und er ist der Allwissende der verborgenen Dinge. Meine, er sagt uns das und er weiß. Die Quelle ist Allah. Wenn man dich fragt, was dein Beweis ist, die Beweise, die Allah hat im Koran gesagt, er kennt alles, er weiß alles. Er ist kundig, er weiß, was in unseren Herzen ist. Er weiß, was dieser Heuchler sagt und tut. Und wie er seine Handlung, seine Tat widerspricht und was er sagt, wenn er alleine ist. Gott weiß, was er macht, wenn er nicht mit den Muslimen zusammen ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, aber Allah wird zwischen euch am Tag der Auferstehung richten. Allah subhanahu wa ta'ala wird am Tag der Auferstehung, liebe Geschwister, klar machen, wer war gläubig und wer war ungläubig. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird am jüngsten Tag niemanden ungerecht behandeln. Sie haben versucht, die Gläubigen zu betrügen. Und sie haben versucht, Allah zu betrügen. Dann werdet ihr im folgenden Vers beim nächsten Mal inshallah sehen, was Allah mit Leuten macht, die ihn versuchen, ihn zu betrügen. Die versuchen, ihn zu betrügen. Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag und schon im Diesseits wird den Ungläubigen keine Möglichkeit geben, gegen die Gläubigen vorzugehen. Was heißt es, dass Allah den Ungläubigen keine Möglichkeit geben wird, gegen die Gläubigen vorzugehen? Das heißt, Allah wird den Ungläubigen kein Argument geben, durch das sie siegreich sein könnten gegen die Gläubigen. Wie zeigt sich das? Im Diesseits zeigt es sich, was die Argumentation angeht. Die Ungläubigen niemals, in keiner Diskussion, in keiner Argumentation, können sie ein Gespräch, einen Dialog gewinnen gegen einen Muslim, der sich in seiner Religion gut auskennt. Unmöglich. Egal was ist, egal was dem Anschein nach dem Islam immer vorgeworfen wird, er sei ungerecht. Ist unmöglich. Man sagt zu der Person, okay, komm, wir unterhalten uns am Tisch. Wie greifst du den Islam an? Die Antwort darauf ist 1, 2, 3, 4, 5. Jeder Muslim, der sich in seiner Region auskennt, kann jedem Argument jeder Kritik dem Islam gegenüber standhalten. Er muss nur Wissen haben. Und das Wissen erlangt er woher? Aus dem Koran und der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und im Jenseits, liebe Geschwister, wird Allah sowieso den Ungläubigen keine Möglichkeit gegen die Gläubigen geben. Denn jenseits ist das Paradies ganz alleine für die muslimischen Menschen, für die Gläubigen. Und die muslimischen Menschen noch einmal daran erinnern, vielleicht hört der eine oder andere Nicht-Muslim auch solche Unterrichte. Ein Muslim, liebe Geschwister, ist jemand, der sich Gott ergeben hat. Der sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und der den Propheten folgt zu der Zeit, wo er eben gelebt hat. War er zur Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oder danach, muss er eben Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Und dann ist er ein Muslim. War er zur Zeit von Isa, Jesus alaihi sallam, der Sohn der Maria, der keinen Vater hatte, dann muss er eben Jesus folgen. Und war er zur Zeit von Moses, dann musste er eben Moses folgen. Und jeder dieser Menschen war ein Muslim. Ein gottergebener Mensch. Liebe Geschwister, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah uns und euch recht leiten, uns den Weg immer hell leuchten, dass wir ihn gut erkennen können. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.